Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast heute Reinhard Köhler. Und das Thema, um das es heute geht, ist die Gruppe Sound is Bass. Reinhard, hallo.
Hi, Tag.
Reinhard, machen wir wieder so eine kleine Vorstellungsrunde, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, allzu viele werden es ja nicht sein, dass du einfach mal so ein bisschen was von dir erzählst, dass die wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ganz kurz und knackig.
Ja, es kann auch länger sein. Es muss
okay, dann sind wir bei den 10 Stunden Sendung.
Nein, ja, das ist auch nicht. Okay.
Ja, also mein Name ist Reinhard Köhler. Ich bin in Ulm geboren und aufgewachsen, war eigentlich nur ein paar Jahre aus Ulm weg zum Studieren und kam dann wieder nach Ulm, nicht weil ich unbedingt wollte, sondern mich hat es dann zufällig wieder hierher verschlagen. Und ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich im Zusammenhang mit künstlerischen Aktivitäten, bildende Kunst, Musik. Musik mache ich ziemlich viel.
Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Oh Gott.
Ja,
oh Gott. Das haben wir erst neulich, als ich beim Bands gegen Recht untergespielt habe, habe ich meinen Nebensitzer aus der 9. Klasse, 8. Klasse, 9., 10. Klasse, ich weiß nicht mehr genau.
Also schon lange her jedenfalls.
Das ist schon lange her, ja. Und damals habe ich auf ein Moped gespart. Und wollte so schnell wie möglich den Moped-Führerschein machen, weil ich Moped-Fahrer wollte. Das ging ab 16, den Führerschein habe ich dann schon mit 15 gemacht. Der hat dann noch nicht Gold, sondern erst ab dem Geburtstag. Und also Führerschein habe ich gehabt und aufs Moped habe ich gespart gehabt, dann ein bisschen Geld gehabt. Und dann wollte mein Nebensitzer unbedingt Rockstar werden und hat E-Gitarre gespielt. Und unser Freund, der vor uns saß im Kepler-Gymnasium, der hat auch E-Gitarre gespielt und hat ein ähnliches Vorhaben gehabt. Und dem sein Nebensitzer, André Wolfgang, der hat sich ein Schlagzeug gekauft gehabt und dann hat ihnen ein Bassist gefehlt, zu ihrem Glück.
Lass mich raten.
Und dann haben sie mir mit sanftem Druck deutlich gemacht, dass ein Moped ein Scheiß ist, das ich mir gefälligst einen E-Bass kaufen soll. Das habe ich getan. Und so kam es, dass ich bis letztes Jahr noch nie motorisiertes Zweiradfahrer bin.
Das heißt, jetzt hast du aber doch eins.
Nee, hab keins. Ich bin bloß letztes Jahr zum ersten Mal im Leben Motorroller gefahren.
Ach so, irgendwo mitgefahren. So. Ja. Aber da hast du wahrscheinlich dann einen ziemlich guten E-Bass gekriegt, im Gegenwert vom Moped. Oder wäre das nur so ein Klepperless
Moped gewesen? Nee, das war ein gebrauchter Höfner. Das wäre nur ein Klepperless Moped gewesen. Und das war, also nicht ein Klepperless Bass, aber ein...
Ja.
Vergleichsweise erschwinglicher Bass. Ja. Und ich habe dann nochmal, wie lang? 2 oder 3 Jahre braucht, bis ich mal von dem Geld von Ferienarbeit und so dann einen Fender Jazz Bass kaufen konnte.
Also Bass, das war so dein erstes Instrument. Spielst du heute natürlich auch noch, wenn man noch
Bass. Ich bin dann, also obwohl das so eine zufällige Verlegenheitslösung war damals im Kepler-Gymnasium, eigentlich sehr schnell ein sehr überzeugter Bassist geworden. Mhm. Also es gibt Leute, die spielen Bass und es sind Leute, die sind Bassisten. Und ich gehöre zu den Bassisten.
Du bist Bassist.
Also mit Herz und Seele.
Wie hieß denn die erste Gruppe?
Boah, diese Schülerband.
Also nichts, was jetzt...
TBC.
TBC. Ich frage jetzt nicht nach der Abkürzung, was das jetzt
Tuberkulose
ist schon, aber es kann ja auch was anderes geheißen.
Nee. So. Damals hat man halt, wie heute manchmal, auch noch einen möglichst originellen Namen gesucht. Und es kam damals nicht drauf an, dass der beim Googlen nicht gefunden wird.
Da gab es noch gar
Firma oder Google. So. Ja, eben. Also TBC konnte man sich damals nennen. Heute darf man sich auch nicht Banana Republic nennen. Ich spiele ziemlich viel in einer Rockband, die heißt Banana Republic. Und diese Band, die feiert übrigens dieses Jahr 20-jähriges Bandjubiläum. Das heißt, die ist 1994 gegründet worden. Nicht mit mir, sondern ich bin sozusagen das Bandkind, also der allerjüngste, nicht biologisch der Jüngste, sondern das jüngste Bandmitglied, derjenige, der am kürzesten in der Band mitspielt.
Ja, alles klar.
Aber die Jungs, die haben sich vor 20 Jahren gefunden und Banana Republic nannt, und das erweist sich heute als eine ganz fatale Entscheidung. Denn wenn man nach Banana Republic sucht im Netz, dann findet man 20.000 Seiten mit irgendeiner amerikanischen Klamotterfirma, die so heißt.
Echt?
Ja.
Jetzt habe ich gedacht, da findet man dann irgendwelche politische Seiten über Mittelamerika oder sowas.
Hochpreisige T-Shirts und Unterwäsche und was weiß ich was. Also, da gibt es ein ganz witziges Video, da ist der Stefan Raab im Interview mit, na, wie heißt diese australische Sängerin? Berühmte Pop.
Kenne ich mich nicht aus.
Also da ist der mit der im Interview und trägt ein T-Shirt, wo drauf steht Banana Republic, das ist das Logo von dieser Klamotterfirma. Das sind hochpreisige Klamotten. Ja. Und das haben wir bei uns auf der Facebook-Seite stehen, dieses Video, mit dem Hinweis drauf, dass Stefan Raab für uns Reklame macht.
Aber Schwierigkeiten wegen eurem Bandnamen habt ihr da noch nicht gekriegt, weil manchmal machen ja
spacken ja so Firmen nicht, rum. Bis jetzt nicht, wer weiß, wenn das kommt. Wenn wir mal ganz berühmt werden, dann kriegen wir bestimmt einen Prozess an den Hals.
Ja,
aber sind wir noch nicht.
Ja, also nicht so mit Apple und Apple Records. Da gab es ja auch mal die Auseinandersetzung mit der Computerfirma und Beatles-Label.
Ja, ja.
Da war ja auch mal so.
Und die
aber war schon sehr ähnlich, die angefressene Apfel war beides mal.
So. Ja gut, die Benzin, die Ulmer Band, die hießen ja früher Uncle Ben, oder? Moment.
Uncle Ben.
Uncle Benz.
Benz. Mhm.
Ja. Und die haben dann Schwierigkeiten gekriegt mit dieser Lebensmittelfirma.
Obwohl sie sich Benz genannt haben,
mit Z. Genau, mit Z statt.
Ja.
Und die mussten ihren Namen dann ändern.
Naja, gut, okay. Also das heißt, du machst... Also
das wäre mal eine nette Preisfrage hier beim Rätseln in irgendeiner Sendung. Fragst du, woher kommt der Name Benzin von der Ulmer Band Benzin?
Ja.
Das hat nichts mit Tankstelle zu tun, sondern mit Uncle Benz.
Ja, einerseits das. Und ich habe mir überhaupt mal gefragt, wenn wir schon dabei sind, ich nehme mal an, dass der Name, die deutsche Kraftstoffbezeichnung Benzin wahrscheinlich auch vom Benz kommt.
Ach so, von Stuttgarter
Benz. Der hat's halt gebraucht, der hat's Benzin, weil woanders heißt das ja Gasoline, Petrol oder
Essence. Darüber habe ich mir jetzt noch nie Gedanken gemacht.
Über die Francais, aber mir ist neulich mal aufgefallen, da dachte ich, Benzin, da ist ja kein Benzol oder sonst was drin, warum heißt das so? Und dann wahrscheinlich, das ist das Wässerchen, das der Herr Benz braucht, damit er rumfahren
kann. Das kann gut sein, ja.
Aber das sind jetzt Spekulationen. Banana Republic. Und du machst aber sonst noch Projekte, bevor wir dann nachher auf deine Gruppe Sound Espass kommen. Was machst du sonst noch?
Ja, vielleicht noch schön zu Banana Republic. 20 Jahre gibt es die, falls sich jemand dafür interessiert und die noch nicht gesehen hat oder sehr gern wieder sieht. Wir spielen am Samstag in der Woche im Club Action. Da ist die Geburtstagsparty 20 Jahre Banana Republic. Also mit Banana Republic auf der Open-Air-Bühne, wenn es schön Wetter ist. Wenn es schlecht Wetter ist, sind wir drin. Außerdem sind noch zwei andere Bands mit dabei, nämlich langjährige Proberaumgefährten von Banana Republic, eine Band, die Cold Earth heißt, sind schon etwas ältere Semester, und eine ganz, ganz junge Band im Durchschnittsalter von 15 oder so, Cold Earth. Quatsch, das haben wir ja nicht gerade. Red Cat. Red Cat, das sind ganz junge Spitzenmusiker aus Ulm.
Okay, dann, das...
Ach so, nach André hast du noch gefragt.
Ja, jetzt wollte ich gerade...
Marco Beats. Marco Beats, von denen hat man schon jetzt eine Weile nichts mehr gehört. Das ist eine Band von dem jungen Ulmer Schriftsteller Marco Kerler in klassischer Rock-Trio-Besetzung, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Und statt Sänger ist eben Marco als Sprecher dabei und er spricht seine eigenen Texte in der Gruppe. Wir sind jetzt eine Weile nicht aufgetreten, weil es Umbesetzungen gab, und jetzt sind wir gerade wieder dabei, uns startklar zu machen.
Ja, der war auch vor ein paar Wochen mal hier,
der Marco. In der Plattform?
Ja, in der Plattform. Okay. Sonst K-Werk, machst du auch mit?
K-Werk, nee, das war eigentlich eine relativ kurzfristige Angelegenheit. Letzten Sommer war das ehemalige TFU-Gebäude in der Schillerstraße ja leer gestanden, und das hat der Verein, in dem ich aktiv bin, Kunstwerk, zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann haben wir für die Zeit, in der wir das Gebäude für künstlerische Zwecke nutzen konnten, das eben K-Werk genannt. Also das Projekt hieß K-Werk, ist jetzt wieder vorbei. Aber der Verein Kunstwerk, den gibt es seit 11 Jahren. Da mache ich mit.
Okay, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt erstmal einen Titel von Gruppe Sound Espace, damit wir mal hören, was für eine Musik sich das handelt. Möchtest du den Titel mal ansagen?
Nö.
Also, dann hören wir jetzt einfach mal rein.
Nö. Kann jeder rätseln,
was das ist. Alles klar. Reinhard, jetzt bin ich doch einigermaßen überrascht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe alles Mögliche erwartet, aber das jetzt eigentlich nicht. Das Gruppe Sound Espace. Also im Moment habe ich Schwierigkeiten, das jetzt in die Richtung Musik einzuordnen.
Ja, da war keine Musik mit Musikinstrumenten. Sondern, also der Ansatz, der musikalische Ansatz der Gruppe Sound Espace ist ja sowieso eigentlich so, dass nicht dass mindestens die Hälfte der Stücke, die wir auf die Bühne bringen, nicht Songs oder Musikstücke im klassischen Sinn sind, weil konventionelle musikalische Kategorien wie Rhythmus oder Harmonie oft gar keine Rolle spielen, sondern mehr Begriffe, die man vielleicht auch eher aus anderen künstlerischen Gattungen kennt, Struktur beispielsweise. Und was wir hier im Hintergrund hatten, dieses Stimmengewirr, das war ja so eine Struktur aus einmal dem Titel des Gedichts und dann auch aus dem polnischen Originalvortrag. Rote Rosen in Dachau wurde geschrieben von Felix Rack, einem polnischen Häftling, der dieses Gedicht während seiner Haftzeit im KZ Dachau 1943 verfasst hat. Und das ist der Auftakt für die CD, die wir gemacht haben. Die heißt Draußen sehe ich grüne Hügel. Und mit dem Titel geht auch jede Aufführung des Programms auf der Bühne los. Sprich, wenn wir noch gar nicht auf der Bühne sind, dann kommt diese Wortcollage, diese Klangcollage zunächst mal über die Lautsprecher. Zuerst sind es Kneipengeräusche, die kommen, sodass sich die Situation im Zuschauerraum vermischt mit einer Collage von der Bühne. Und dann geht es los mit diesem Stimmengewirr zu Rote Rosen in Dachau. Und dann geht es eben los mit dem ersten Text Rote Rosen in Dachau. Erst beim zweiten Titel kommt dann Musik.
Das Projekt heißt hier jetzt Gruppe Sound Espace. Wie kam es zu diesem Namen und überhaupt, wie kam es zu dieser Gruppe Sound Espace?
Die erste Frage habe ich befürchtet. Ich kann es nicht mehr sagen.
Ja, gut.
Keine Ahnung. Also das war um die Jahrtausendwende rum, dass wir uns gefunden haben. Und wir haben uns nicht gefunden in der Absicht, eine Gruppe zu gründen, sondern der Anlass war eigentlich, dass damals in der Ulmer KZ-Gedenkstätte die Dauerausstellung ganz neu konzipiert wurde, ganz neu gestaltet wurde. Und die wurde eröffnet, das Datum weiß ich nicht mehr genau, die wurde eröffnet und zu dieser Eröffnung haben wir das Programm erarbeitet und aufgeführt. Und das war eigentlich eher so einfach ein Projekt, das wir gemacht haben. Die Idee war da und wie sie entstand, weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen das da zu der Wiedereröffnung der Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte und waren dann nachher durch die Auseinandersetzung mit den Texten und durch die Arbeit mit diesem Programm auf der einen Seite sehr, sehr betroffen, weil wir uns natürlich auch emotional ziemlich reingehängt haben. Und zum anderen fanden wir das dann so, muss ich jetzt einfach so sagen, wir fanden das so gut, was wir machten. Wir waren so überzeugt von unserem Ansatz, wie wir mit den Gedichten, mit den historischen Gedichten umgehen, nämlich dass wir sie nicht mit historisierender Musik untermalen, sondern dass wir mit unserer sehr modernen zeitgenössischen Musik eine neue Einheit von Wort und Klang schaffen. Und da haben wir gesagt, okay, also erstens wollen wir das gerne noch öfters auf die Bühne bringen, wenn es geht, und zweitens wollen wir Aufnahmen machen und veröffentlichen. Und das ist ja heutzutage so, wenn man ein ganz neues Projekt hat, da kauft einem das sowieso keine Plattenfirma ab, sondern man muss erst mal selber die Aufnahmen finanzieren und kann dann versuchen, die an eine Plattenfirma zu bringen. So haben wir es gemacht. Die Plattenfirmen, die waren auch sehr angetan. Von überall her haben wir sehr viel anerkennendes Lob bekommen, aber den sehr deutlichen Hinweis, dass sowas nicht verkäuflich ist. Und dann haben wir es eben selber veröffentlicht.
Du redest von wir. Wer sind wir?
Der Thomas Hohnerlein ist dabei, das ist der Sprecher. Thomas Hohnerlein arbeite ich seit vielen Jahren gemeinsam. Also eigentlich kenne ich den auch schon aus der Schulzeit. Und seit vielen Jahren arbeite ich mit ihm zusammen, weil ich seine Art zu sprechen sehr, sehr schätze. Es gibt diverse andere Projekte, in denen ich mit ihm schon gearbeitet habe. Beispielsweise Catch a Blue Kangaroo hieß ein Projekt, in dem wir zusammen mit dem Ulmer Musiker Uli Handel Märchen und Mythen von Aborigines aus Australien vertont haben. Ja, also der Thomas Hohnerlein ist von Anfang an dabei. Und damals war dabei Ray Kaczynski, das ist ein amerikanischer Schlagzeuger, der damals in Ulm lebte. Und als er dann aus Ulm wegzog, war es doch ein bisschen schwierig, weiterzuarbeiten. Und dann wurde er damals ersetzt durch Thomas Fitterling. Und der sollte jetzt eigentlich in diesem Sommer auch mitspielen, ist aber schwer erkrankt. Und aus dem Grund ist jetzt als Dritter bei den Auftritten in diesem Sommer der Andreas Usenbenz dabei.
Der macht aber kein Schlagzeug.
Nee, der spielt nicht Schlagzeug.
Was macht
du kennst ihn ja.
Ja, aber
er macht viel Elektronik und er hat sich für dieses Programm jetzt auch eingearbeitet in ein ganz besonderes Instrument, das der Ray Kaczynski erfunden hat und das der Andreas Usenbenz so ansatzweise dann nachgebaut hat. Das ist ein ganz, ganz eigenes, merkwürdiges Instrument, der Ray Kaczynski nennt IT, Intelligenztest, weil niemand weiß, was es ist. Wenn er sieht, sieht es ziemlich merkwürdig aus.
Ja.
Soll ich es jetzt erklären?
Ja, beschreib's mal.
Also man muss sich vorstellen, ein Brett.
Das kann man sich vorstellen.
Ein Brett, ja. Da liegt ein Brett, das ist beim Ray nützt jetzt nicht, wenn ich sage, so groß wie das Mischpult hier, weil die Hörer sehen das nicht.
Also
sag mal, so groß wie ein Schallplattenspieler. Also, so ein Dual-Schallplattenspieler.
Ja, so 50 bis 80 Zentimeter circa.
Und also ein ganz simples Holzbrett. Und an diesem Holzbrett sind auf der Oberfläche befestigt alle möglichen Metallteile. Also da sind verschieden lange Gewindestangen, verschieden dicke Stahlstücke, Stahldrähte, Federstahl zum Beispiel, oder Messingrohre, die zu einer Spirale gebogen sind. Also sieht ziemlich wunderlich aus. Und wenn man daran zupft, dann hört man nicht arg viel. Also die geben zwar einen ganz leichten Ton, aber so mit bloßem Ohr hört man nicht arg viel. Und der eigentliche Effekt entsteht dadurch, dass sich an der Unterseite, und man kann es auch auf die Oberseite machen, ein Piezo-Tonabnehmer befindet, der die Schwingungen vom Holzbrett aufnimmt. Also sprich, diese Metallteile, die werden irgendwie in Schwingung gebracht, entweder durch Schlagen, durch Zupfen. Ganz hervorragend eignet sich Streichen mit dem Geigenbogen, mit dem Bassbogen, wie man will. Und die Schwingungen der Metallteile übertragen sich aufs Holzbrett, werden dann über den Tonabnehmer abgenommen und dann hat man halt die Möglichkeit, das durch alle möglichen Effektgeräte zu jagen. zu lupen und so weiter. Und es gibt halt auf der einen Seite elektronisch klingende Sounds, aber die sind halt nicht von der Stange. Also sprich, wenn man irgendwelches elektronisches Zeug hört, das kommt ja alles von industriell hergestellten Geräten mit bestimmten Presets und letzten Endes ist alles industriell programmiert. Und jetzt sind in dem Fall zwar die Effektgeräte auch so industriell programmiert und produziert, aber das, was an Originalsound reinkommt, ist halt was völlig Analoges.
Erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Emus.
Die arbeiten ja hauptsächlich auch mit Computer selber.
Ja, aber auch die haben auch so, ich habe jetzt da neulich ein bisschen mitgemacht, auch mit Piezo-Sachen.
Ach, hast du die mitgebaut in dem Workshop?
Ja.
Ah, da wäre auch gern dabei
ja,
gewesen.
Ja, man hat dich vermisst. Und da habe ich natürlich mitgebastelt und dann haben wir auch alles Mögliche ausprobiert mit den Piezos. Also das ist eine tolle Sache. Ja. Also natürlich, die arbeiten sehr viel mit Elektronik, aber da wird eben auch dann das Zeug von den Piezos rein. Da geht es auch mit Federn und alte Blechbüchsen und weiß der Geier, wo man irgendwelche Piezos dran pappt. Und dann klingt das auch ganz interessant. Und du spielst Bass oder was machst du?
Ich spiele Bass, ja. Mhm. Also in der Gruppe auch mit ganz viel Geräten auf dem Boden und im Rack drin. Also man hört selten den E-Bass sozusagen im Originalsound, sondern meistens nur mit Effektgeräten.
Okay, ich würde sagen, jetzt spielen wir noch einen Titel.
Dann machen wir gerade mit dem zweiten jetzt weiter, weil das ist so ein Titel, da kann sich wahrscheinlich niemand vorstellen, was das für Instrumente sind. Das ist ein E-Bass, den man
da jetzt hört. Nicht verraten.
Und halt dieses IT-Instrument, das ich gerade beschrieben habe. Ja, das war jetzt ein Titel, Die Amper 1943, so heißt das Gedicht von Harald Hartung. Der hat es nicht im KZ geschrieben, sondern viel, viel später. Ich weiß nicht genau wann, auf jeden Fall nach 1965. Also sozusagen der Rückblick auf 1943, und nicht die Perspektive des Häftlings aus dem KZ raus, sondern die Perspektive des Jungen, der die Gräuel, die Nazi-Gräuel sozusagen aus der Entfernung mitkriegt. Da schwingt so diese Atmosphäre mit. Und der Junge 1943 wusste also nicht, was gemeint ist mit Heidler, was die Leute sich immer gegenseitig gesagt haben zum Gruß. Er hat nicht Heil Hitler verstanden, sondern Heidler, weil die das dann so schnell rausgestoßen haben. Er wusste nichts damit anzufangen. Und wir fanden es sehr interessant, wie sich diese Perspektive des Jungen, die unbedarfte Perspektive des Jungen, mischt mit der Perspektive, die wir heute haben auf die Zeit und was wir wissen über die KZs.
So wie sich das angehört hat, war ja der Vater da irgendwie im KZ als Offizier oder was auch immer so.
Also, ja, also
ist nicht ganz klar, aber man kann es vermuten.
Wir haben bei vielen Autoren nur die Möglichkeit, den Text selber herzunehmen. Das war ja so eine kleine Schwierigkeit, die wir hatten, als wir die CD veröffentlicht haben. Wir haben die Genehmigungen der Autoren bzw. der Rechteinhaber eingeholt, aber das war nicht in allen Fällen möglich. Deswegen steht auch auf der CD, dass wir das nicht von allen haben. Und wenn jetzt jemand feststellt, das sind seine Rechte verletzt worden, dann muss er sich bei uns melden und wird natürlich entsprechend bezahlt. Wir haben nicht alle Leute gefunden. Also wir haben beispielsweise Briefe nach Israel geschrieben, keine Antwort bekommen, wussten dann nicht, ist der Brief nicht angekommen oder was ist los. Die Recherchearbeit war relativ schwierig.
Also diese Gruppe Sound Espas, die habt ihr ja gegründet oder ist ins Leben gerufen worden für die Wiedereröffnung oder Neueröffnung der KZ-Ausstellung Ober-Coburg. Mhm. Und was macht ihr denn aktuell mit eurer
Im Moment Gruppe sind wir mit dem Programm auf Tour, haben einige Auftritte in Baden-Württemberg, weil diese Auftritte gefördert werden von der Baden-Württemberg-Stiftung. Die Baden-Württemberg-Stiftung veranstaltet in Baden-Württemberg alle 2 Jahre den Literatursommer. Und da gibt es immer ein Schwerpunktthema. Und ja, das war in den vergangenen Jahren beispielsweise Mörike mal war Schwerpunktthema. Und dieses Jahr ist eben das Schwerpunktthema Worte sind Taten über Engagement in der Zivilgesellschaft. Und da passt dann eben so ein kritisches Programm zu einem politischen Thema.
Wie habt ihr das da gefunden bei der Baden-Württemberg-Stiftung? Habt ihr da euch einfach beworben oder schon öfters beworben?
Ich arbeite ja, wie vorher gesagt, in dem Verein Kunstwerk mit. Und da kriegen wir von der Baden-Württemberg-Stiftung immer diese Ausschreibung für die Literatursommer. Und da hat dann eben der Kunstwerk e.V. einen Förderantrag gestellt und der ist genehmigt worden.
Also im Rahmen vom Kunstwerk e.V. macht ihr das Ganze.
Also Kunstwerk e.V. tritt jetzt praktisch als Vermittler auf. Da gibt es diese Unterstützung von der Baden-Württemberg-Stiftung und Kunstwerk e.V. hat jetzt Kontakt dann vor einem Dreivierteljahr, vor einem halben Jahr aufgenommen mit in Frage kommenden Veranstaltern und schließt dann die Verträge ab.
Wie kommen dann die Veranstaltungen so zustande? Mein Literatursommer ist ein weiter Begriff, gibt es viele Veranstaltungen. Wie kommen die dann zu euch oder umgekehrt?
Der Projektantrag sah so aus, dass diese Konzertlesungen ausschließlich in baden-württembergischen Gedenkstätten stattfinden sollten. Und da gibt es ja genügend, da gibt es 40 oder 50 Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Und die sind dann vom Kunstwerk e.V. alle angeschrieben worden. Und ursprünglich hat man eigentlich gedacht, das ist einfach, dann diese Konzerte an die Veranstalter zu bringen, da der Veranstalter eben nur die Fahrtkosten bezahlen muss. Alles andere wird über Sponsoren abgedeckt. Aber es war dann doch nicht so. Die Gedenkstätten hatten nicht so ein großes Interesse. Und dann hat die Baden-Württemberg-Stiftung das Geld freigegeben für Veranstaltungen von anderen Kulturveranstaltern. Und dann gab es nochmal eine zweite E-Mail-Runde, wo alle möglichen Veranstalter angeschrieben worden sind. Und da haben wir jetzt eigentlich unterm Strich sozusagen ein ganz erstaunlich breites Spektrum an Veranstaltern. Also das reicht von Gedenkstätten, das sind erstaunlich viele ehemalige Synagogen dabei, über normale Kulturveranstalter, sage ich mal, wie zum Beispiel der traditionelle, sehr bekannte Tübinger Veranstalter Club Voltaire oder die Rätsche in Geislingen. Und dann haben wir auch ganz eine völlig andere Richtung, was Veranstalter angeht. Der nächste Auftritt findet jetzt am Samstag statt in Simmersfeld beim Action Mond und Sterne Camp der libertären Antifa-Bewegung. Und da haben wir auch in Freiburg dann im Oktober nochmal einen Auftritt im White Rabbit Club. Das ist auch ein Kulturveranstalter, der normalerweise musikalisch in eine ganz andere Richtung arbeitet. Da treten viele Punkbands auf. Auch aus der Antifa-Szene. Also das sind dann eben Veranstalter, die sagen, ja gut, da haben wir politische Kunst, wir machen politische Sachen, wir haben eine politische Identität. Das kommt ja heute nicht mehr so oft vor. Also meistens macht ein Kulturveranstalter halt Kultur und hält sich von Politik eher fern. Aber in der Szene gibt es eben dann doch auch Veranstalter, die ein ganz ausgeprägtes politisches Bewusstsein haben, also einmal die Antifa-Szene und dann natürlich der Club Voltaire, in dessen Name ja auch schon deutlich wird, ja, dass er in Zeiten gegründet wurde, als man Kultur und Politik noch in einem sehr engen Verhältnis sah.
Wie entstehen jetzt eigentlich so diese Stücke, die er da so aufführt?
Das war ein Prozess, lass mich mal überlegen. Also ich glaube, ich war derjenige, der sich in der ersten Phase am meisten reingekniet hat, habe recherchiert und dann einfach Texte ausgesucht, ziemlich viele Texte, die ich interessant fand, die in mir Saiten zum Schwingen gebracht haben, also jetzt nicht Basssaiten, sondern ja. in meinem Gefühlsdingsbums. Oder Texte, von denen ich mir einfach vorstellen konnte, also wo dann schnell auch eine Soundvorstellung im Kopf entstanden ist. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe jede Menge Fotokopien auf den Tisch gelegt und die anderen beiden haben diese Kopien gelesen. Teilweise habe ich es auch vorgelesen. Und dann lief bei denen ein ähnlicher Prozess ab. Die haben dann auch so, also in erster Linie intuitiv gesagt, ja, der Text, mit dem kann ich jetzt was anfangen oder der interessiert mich oder so. Und ja, so gab es dann halt eine kleiner werdende Auswahl. Und dann hatten wir nach diesem Auswahlprozess immer noch deutlich mehr, als dann jetzt im Live-Programm drin sind. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu arbeiten, also musikalisch zu arbeiten und zu schauen. Und bei manchen Texten, da sind wir dann halt ziemlich schnell zu Potte gekommen, haben sehr schnell musikalische Ideen entwickelt und bei anderen war es schwieriger. Und wenn sich dann die Arbeit mit dem schwierigen Text sehr lang hingezogen hat, dann ist der halt wieder zur Seite gelegt worden. Und ja, da sind dann welche einfach nicht mehr wieder hergeholt worden. Und andere, die waren sozusagen auf der Ersatzbank. Also sind jetzt zum Beispiel nicht auf der CD drauf, aber haben wir dann doch im Live-Programm mit drin.
Wie lange geht so ein Live-Programm?
Je nachdem, wie schnell man spielt. Das sind ja nicht Kompositionen, die auf die Note genau ausnotiert sind, sondern das entwickelt sich durchaus unterschiedlich. Wir spielen so zwischen einer Stunde und 75 Minuten, also 60 bis 75 Minuten. Wenn es mehr wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch für einen Zuhörer sehr, sehr anstrengend.
Also schwäbisch gesagt, eine gute Stunde.
Ja.
Eine gute Stunde. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören noch mal rein. Du hast das, die Nummer 9 ausgesucht. Was ist das?
Ja, das ist ein bisschen lang. Nach der haben wir jetzt diese Tour im Sommer auch benannt. Niemals Land. Blenden wir dann vielleicht mal aus, wenn es zu lang dauert. Aber wir können mal reinhören. Niemals Land, ebenfalls ein zeitgenössischer Text, also aus dem 20. Jahrhundert. Nicht von einem KZ-Häftling. Ein Text, der thematisiert, wie wir heute mit diesen Themen umgehen.
Radio Free FM, die Plattform. Es geht um die Gruppe Sound Espace und bei mir zu Gast Reinhard Köhler. Reinhard, wir haben uns vor der Musik so ein bisschen über Veranstalter unterhalten, dass die eigentlich manche nicht so sehr politisch engagiert sind oder interessiert sind. Mal eine ganz andere Frage, beziehungsweise ganz anders, also hängt damit zusammen. Wie siehst du eigentlich die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft?
Die Rolle des Künstlers.
Oder der Kunst, man kann ja viel.
Den Künstler gibt es ja sozusagen nicht, es gibt nur die Künstler. Und da hat natürlich jeder eine andere Rolle. Und man kann das dann, wenn man soziologisch von außen untersuchen und kategorisieren und mit Statistiken erfassen, kann ich jetzt nicht machen. Also ich persönlich sehe es so, also ich bin ein politischer Mensch. Ich bin musikalisch sozialisiert worden, das habe ich ja vorher geschildert,
ja,
auf eine bestimmte Art und Weise und mit einer bestimmten Musik. Und in der gleichen Zeit bin ich politisch sozialisiert worden. Und es war halt eine Zeit, wo es einfach viel mehr als heute der Fall war, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene wie selbstverständlich politisch engagiert haben. Also ich bin in der Friedensbewegung groß geworden und deswegen unsozialisiert worden. Und für mich gehört die Musik heute zu einem... Die Musik ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ist für mich ein ganz zentrales Ausdrucksmittel. Ich könnte ohne Musik nicht leben. Aber zu meinem Selbstverständnis als Mensch, der in dieser Welt lebt, gehört halt auch noch anderes außer der Musik. Und dazu gehört, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was in der Welt passiert, dass ich mir meine Meinung dazu bilde. Und ich sehe dann eben die Verantwortung, ich sehe es als meine Verantwortung als Künstler an, dass diese Sichtweisen auf das, was in der Welt passiert, sich nicht dauernd, aber eben doch auch immer wieder auf das niederschlägt, was ich künstlerisch mache.
Also bei der Gruppe Sound Espace waren selber, also so habe ich das verstanden, zumindest von der Entstehungsgeschichte her, die Auseinandersetzung mit den KZs, Holocaust, mit diesen ganzen Sachen. Mit welchen Dingen setzt du dich sonst so auseinander, künstlerisch?
Also was... Ach so, künstlerisch.
Du kannst auch allgemeiner sein.
Ja. Also was mich in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt, jetzt nicht künstlerisch, sondern eben zur Weltgeschichte, zur aktuellen Politik, das sind die Sachen, die da in der Ukraine und insbesondere im Nahen Osten ablaufen. Und das ist dann wirklich... gerade bei den Themen, mit denen wir uns in der Gruppe Sound Espace beschäftigen, nicht ganz einfach. Also wir wenden uns mit dem Programm nicht gegen was. Das stimmt ja nicht. Gruppe Sound Espace ruft einfach in Erinnerung und... Nee, also ich sage jetzt nichts zu Gruppe Sound Espace. Aber da geht es ja auch um Verfolgung im Nationalsozialismus. Und wie jeder weiß, war die am größten, mit Abstand am allergrößten betroffene Gruppe die der Juden. Und selbstverständlich wende ich mich gegen jegliche antisemitischen Äußerungen. Aber die Welt ist halt nicht ganz einfach. Und das, was der Staat Israel, nicht die Juden, sondern was der Staat Israel da gerade macht, ist einfach unter aller Sau. Eigentlich ist nicht nur unter aller Sau, was er gerade macht, sondern was der Staat Israel seit Jahrzehnten für eine grausame Politik im Nahen Osten betreibt, ist einfach eine ganz schreckliche Sache. Und ich bin kein Politologe und kein Geschichtswissenschaftler, aber es wäre sicher für einen Geschichtswissenschaftler mal sehr interessant zu untersuchen. Wahrscheinlich haben das auch Leute schon untersucht. Welche Rolle eigentlich die Politik des Staates Israel für die Entstehung von terroristischen, islamistischen Bewegungen hat? Schwierig zu untersuchen, ja. Weil man Thesen aufstellen muss, die gar nicht so einfach zu verifizieren oder zu falsifizieren sind. Aber ich bin der Meinung, man muss irgendwie Stellung nehmen zu diesem Unrecht, was da geschieht. Und es hat sich im Moment nicht in irgendeiner künstlerischen Aktivität bei mir niedergeschlagen. Ich bin am Suchen und bin gerade am Suchen und auch am unsicheren Suchen, weil man ja nicht irgendwie als Künstler, so wie ein Lehrer, mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche moralischen Postulate von sich geben will. Man will auch nicht agitatorisch arbeiten, sondern man will einfach mit spezifischen künstlerischen Ausdrucksmitteln Themen anreißen und ansprechen, ohne unbedingt belehren zu wollen. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe auch wirklich, als ich vorletztes Wochenende mit Banana Republic bei den Bands gegen Rechts in der Friedrichsau gespielt habe, lange nach Worten suchen müssen, wie ich da in der Ansage oder in Ansagen von Songs zum Thema Musik gegen Rechts was sagen kann, und habe dann eben auch versucht, was zum Thema Nahostkonflikt zu formulieren. Ja.
Du hast jetzt auch das Thema Ukraine noch genannt. Was geht da in dir vor?
Verunsicherung. Also was wird da ja, also das ist kein neues Thema, aber was sich in der Ukraine gerade noch mehr auf die Spitze treibt, als es bisher der Fall war, so sehe ich das zumindest, das ist auf der einen Seite, dass deutlich gemacht wird, dass ein Krieg heute, also nicht nur ein Krieg ist, bei dem mit Waffen gekämpft wird, sondern ein Krieg, ein Informationskrieg. Also und ich bin, also jetzt wirklich, hab nicht den totalen Überblick, aber nach meinem Empfinden ist es zum ersten Mal doch jetzt so gewesen in der Ukraine, dass quasi Soldaten auftauchen mit professioneller militärischer Ausrüstung, wie sie nur ein Staat haben kann. Und diese Soldaten waren nicht gekennzeichnet. Ja. Das heißt, da war eine Armee im Einsatz, da waren Armeeangehörige im Einsatz und kein Mensch wusste, zu welcher Armee die gehören. Das ist doch eigentlich schon eine ziemlich merkwürdige...
Waren das jetzt Separatisten oder auch nicht? Weiß man nicht. Also.
Ja, da gab es ja dann eben alle möglichen Theorien drüber. Aber offensichtlich wird nicht nur mit Informationen gekämpft, sondern offensichtlich wird auch der militärische Kampf so geführt, dass man nicht mehr weiß, wer da eigentlich kämpft. Also wer dann quasi auch für irgendwelche Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, Gerüchte, was auch immer, über diesen Abschuss von dem MH17, diesem Verkehrsflugzeug. Ja. Mir fällt da jetzt eigentlich, einerseits ist witzig gemeint, aber trotzdem passt irgendwo so ein Spruch ein. Alles hat vier Seiten, deine Seite, meine Seite, die Wahrheit und das, was wirklich geschah. Ja, weil irgendwelche Leute sagen ja, das ist die Wahrheit, aber das ist ja nicht unbedingt das, was war.
Ich habe im ersten Moment schon gedacht, du sprichst von den vier Seiten des Basses.
Ah, ja gut, aber der hat auch vier Seiten. Ja, also
zumindest schon mal
vier Seiten. Alles hat vier Seiten, ja gut, du hast einen vierseitigen.
Ja.
Damit, da sind wir jetzt aber so bald zu Ende. Reinhard, es war super interessant mit dir, war auch sehr interessante, sehr einfühlsame Musik- oder Klangwelten, Sound, Espace, Espace steht ja so ein bisschen auch für Weltraum, Raum. Ja, gibt es noch irgendwas, was du noch kurz sagen möchtest? Dann ist nämlich die
Ja, vielleicht ein Hinweis. Ach, jetzt habe ich es nicht im Kopf. Wir haben das Programm Niemalsland in der KZ-Gedenkstätte gespielt im Juli. Und es hat sich jetzt aber ergeben, dass wir es nochmal machen, und zwar nicht in der KZ-Gedenkstätte, sondern in der Pauluskirche am 8. Oktober. Da ist so ein Jugendkirchenfestival und die haben uns engagiert, da führen wir es nochmal auf. Also wer es noch nicht kennt, 8. Oktober, Pauluskirche, Gruppe Sound Espace. Und ich habe jetzt noch ganz kurz einen Titel, 2 Minuten reicht vielleicht gerade noch, der ziemlich drastisch das Thema Adolf Eichmann aufgreift. Und ironisch, zynisch fast.
Ja, das war die Plattform mit Reinhard Köhler als Gast und am Mikrofon Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut.